Fange ich mal an. Ja, nach dem Referat heute Vormittag, ich gedacht, wunderbar, das gibt einen guten Anknüpfungspunkt. Und ich kann mir die Hälfte der Einleitung ersparen. Es wird nämlich gleich um den einen Punkt gehen, den Daniel spekuliert hat, nämlich um das Urteilen der Erkenntnis und den Wert. Und vor allen Dingen den wahren Fetischismus. Und der Plan, den ich vorhabe, ist anhand der Zitate, die ihr da alles findet auf den Zitatenblättern, kleinschrittig immer die erkenntnistheoretischen Gesichtspunkte bei Marx hervorzuheben. Also nicht den im strengeren Sinne werttheoretischen ökonomischen Teil, das steckt da natürlich immer mit drin und das ist das, was man üblicherweise bei diesen Zitaten macht, von denen ihr alle mindestens die Hälfte kennen werdet. Also das sind keine spektakulären Zitate, sondern das sind die ganz klassischen Zitate zum Warenfetischismus. Und anhand eines Kant-Zitats und zwei Hegel-Zitate, die dann später kommen, zu gucken, was steckt da eigentlich drin. Und da geht es eben ganz zentral eben darum, was macht die politische Ökonomie als Wissenschaft, also eben Smith hauptsächlich, an Erkenntnisprozessen durch und wie entsteht in diesem Erkenntnisprozess der Fetischismus und warum ist dieser Erkenntnisprozess nicht etwas, was ein Einzelsubjekt tut, also auch das Problem, was heute Vormittag ja auch schon verhandelt worden ist, sondern warum ist das etwas Gesellschaftliches. Das ist das Programm. Die Aufteilung ist so, dass es zwei Teile gibt, die ein bisschen gewaltsam auseinandergerissen sind, einfach damit das mit dem Kleinschrittig klappt. Es gibt nämlich einen ersten Teil, der ungefähr zwei Drittel der Sache umfasst, also das Material umfasst, wo es darum geht, was passiert da überhaupt in diesem begrifflichen Denken, also im Erkenntnisdenken, im Erkenntnisproduzieren. Und wie ist das erstmal analog zur wahren Form? Und warum muss man dann von Fetischismus reden und was bedeutet das? Das ist der erste Teil. Und dann geht es um den Teil, warum ist es auch richtig, das so zu machen. Das ist natürlich bei einer theoretisch korrekteren Entwicklung zusammen zu machen, also gleichzeitig zu machen. Aber das hätte die Sache erschwert und deswegen habe ich das damals, also das ist schon ein älteres Workshop-Konzept, habe ich das damals so gemacht und ich glaube, das ist auch gut, das so zu machen. Und es bietet sich an, nach diesen zwei Dritteln eine Pause zu machen, was, wenn ich das referieren würde, etwas unter einer Stunde wäre an Zeit. Und da wir das aber ja mit auch, also ähnlich würde ich sagen, wie heute Vormittag machen, von der Form her, müssen wir mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. Ja, das ist der Plan. Und insofern fange ich einfach mal an und einfach mit dem Punkt, dass die Voraussetzung, die ich jetzt erstmal hier so mache, so ein bisschen ist, dass ihr euch daran erinnert, wie Marx die Geldform der Ware entwickelt. Also genau das, was bei dem letzten Zitat bei Hegel auch zu sehen war, wie das bei Marx passiert. Also diese ganzen immer wieder Modifizierungen von x Ware A gleich y nach Ware B. Es ist ganz gut, wenn ihr das mal kurz aus dem Gehirn hervorkramt. Ich schätze, ein Großteil der Leute hier hat das schon gemacht. Und dann kann es auch nicht schaden, sich zu erinnern, wie Marx mit Begriffen umgeht. Also damit meine ich das erstmal mit den Kategorien, also Gebrauchswert, Tauschwert und so weiter. Die er verwendet, sind ja bekanntlich weder Definitionen, also es gibt ja nicht eine Definition, das ist eine Ware und sowas im Kapital. Und zusätzlich ist es auch noch so, dass wir überhaupt nicht von ihm stammen. Also der macht ja nicht das, was Wissenschaftlerinnen so betreiben, wenn sie Begriffsbildung machen, dann schlagen sie einen neuen Begriff für das und das vor als Konzept für das und das soll das besser ermöglichen und so weiter. Also diese Art von Begriffsverwendung ist ihm ja völlig fremd, ist allen Leuten zu dieser Zeit, also zu Marx Zeiten völlig fremd gewesen. Sondern der hat die von Smith und Ricardo übernommen, diese Begriffe wie Tauschwert, Gebrauchswert, Wert, Preis und all das. und habe dabei diejenigen genommen, also diejenigen Theorien, die Marx zufolge diese Kategorien am saubersten entwickelt haben. Also er macht ja immer ganz fette Polemiken gegen Vulgärökonomen, die nicht mal diese Basisdinge verstehen und überhaupt Witzfiguren sind und sowas. Das ist immer schön zu lesen. Das Ding ist aber, dass der Fetischismus nicht bei denen hängt, die kommen gar nicht so weit, sondern eben bei denen, die die avanciertesten bürgerlichen Theoretiker sind. Und da ist der Umgang dann ja damit so, dass er nicht sagt, ich verbessere die jetzt an einzelnen Punkten. Ich nehme jetzt die Preistheorie und sage, da stimmt der Aspekt nicht, das müssen wir so machen. So eine Art Umgang ist das ja nicht, sondern er versucht zu begründen, wo die Kategorien überhaupt herkommen, warum sie Gültigkeit haben. Und dieses Vorgehen, nachzuweisen, warum sie Gültigkeit haben, ist eine erkenntnistheoretische bzw. erkenntniskritische Vorgehensweise. Das ist erstmal die Grundannahme, weil es in der Erkenntnistheorie eben um das sogenannte Konstitutionsproblem geht. Es geht um die Frage, wie entsteht überhaupt die Sache, die ich dann hinterher erkannt habe. Und dabei geht es in der idealistischen Erkenntnistheorie um die Frage, wie entsteht die Sache im Denken, das hatten wir ja, und damit ist es eine Theorie darüber, wie das richtige Urteilen und Schließen über einen Gegenstand geht. Also es ist eine immanente Auseinandersetzung mit etwas und es ist nicht nur Erkenntnistheorie, also es ist nicht nur eine Theorie darüber, wie man das machen muss, sondern es ist auch immer Erkenntniskritik schon bei diesen Leuten, also bei dem Idealismus. Weil Kritik dort bedeutet, und ich glaube, diesen Kritikbegriff muss man auch so verwenden, Kritik bedeutet erstmal wortwörtlich unterscheiden. Es geht eben darum, herauszufinden, nach welchen Kriterien man zwischen wahr und falsch unterscheiden kann. Und das einfach zum Beispiel Kants Titel Kritik der reinen Vernunft, das bedeutet nicht, dass er sagt, die reine Vernunft taugt nicht, oder irgendwie sowas, so ist das nicht zu verstehen, oder ich finde sie scheiße, oder es ist die falsche Klassikologie, die mit der reinen Vernunft und nicht auf eine andere, oder so, so ist das überhaupt nicht gedacht, sondern Kritik der reinen Vernunft heißt, das ist die Kritik, die die Vernunft an sich selbst üben muss. Das ist das sich selbst disziplinieren zum wahren Erkennen, zum richtigen Erkennen und so weiter, und das ist mit Kritik gemeint. Und Kritik der politischen Ökonomie hat meines Erachtens genau die gleichen Implikationen. Und dabei ist das die Grundkonstellation, wo dieses Problem anfängt, überhaupt zu existieren. Und was ist bei Kant einfach vorausgesetzt, ist die Spaltung von Subjekt und Objekt. Also die ganze Erkenntnistheorie fängt damit an, dass das Problem besteht, dass seit Descartes, also der Trennung von res extensa, res cogitans, Subjekt und Objekt getrennt sind und man jetzt überhaupt nicht mehr weiß, wie kann man überhaupt richtig erkennen. Also Gott gibt es nicht mehr, das kann nicht mehr alles gottgefällig sein und so weiter. Es gibt eine radikale Spaltung zwischen Subjekt und Objekt. Es gibt die Sinnlichkeit, also was wir heute mit der Anschauung schon hatten. Die Sinnlichkeit ist dem Subjekt gegeben, aber der wird misstraut. Und es gibt das Subjekt, aber das Subjekt hat keine Beziehung zu dieser Sinnlichkeit. Das heißt, es muss versucht werden, herauszufinden, wie man diese Beziehung wiederherstellt. Und das ist das eine. Und die andere Voraussetzung ist, dass es wahre Erkenntnis gibt, dass es wissenschaftliche Erkenntnis gibt, ist auch gegeben. Das steht nicht außer Frage. Also die Einleitung in der Kritik der reinen Vernunft sagt, in einem ganz berühmten Satz, es gibt synthetische Urteile a priori, wie sind sie möglich? Beziehungsweise die zweite wichtige Frage, die er behandeln möchte, ist, wie ist Metaphysik als Wissenschaft möglich? Dass sie möglich ist, ist völlig unzweifelhaft. Noch kurz zum Begriff der synthetischen Urteile. Das sind Urteile, die den Gegenstand, der im Urteil erkannt wird, etwas Subjektives hinzufügt. Also das ist keine Erkenntnistheorie im Sinne des Positivismus, die darauf abzielt, alles Subjektive aus dem Erkenntnisprozess zu streichen, sondern ganz im Gegenteil. Also da ist schon der Begriff der Konstruktion vorhanden und es geht darum, richtig zu konstruieren. Nach den richtigen Regeln und in den richtigen Kategorien und so weiter. So, das erstmal ganz im Allgemeinen zur Erkenntnistheorie. Was uns gleich am meisten interessieren wird, sind die Beschränkungen, die der Erkenntnis dabei gesetzt sind. Ich halte das deswegen für einen wichtigen Schwerpunkt, weil ich der Erkenntniszuversicht einiger, auch tendenziell avancierter marxistischen Strömungen entgegenarbeiten möchte. Am heftigsten ist das Problem, in dieser Hinsicht wohl beim Gegenstandpunkt zu finden. Ich weiß nicht, wer die kennt, das sind die, die immer mit ihrer Wahrheit nerven. Dessen Autoren glauben, das Kapital widerspruchslos erkennen und es auf der Basis dieser Erkenntnis ablehnen zu können. Also wir haben einen Kritikbegriff, der alles andere als immanent sein will. Die sagen, ich kann das ganz locker erkennen, das ist von jeder Wertung unabhängig und dann kann ich aber sagen, aus diesen und jenen Gründen will ich das nicht. Das ist was ganz Äußeres, das Kritikverhältnis zum Gegenstand. Dementsprechend können solche Leute mit dem Fetischkapitel, in dem die erkenntnistheoretischen Implikationen im Kern auftreten und behandelt werden, auch kaum etwas anfangen. Mit anderen Worten, das Fetischkapitel wird von allen gemieden, die im weitesten Sinne positive Erkenntnis aus dem Kapital ziehen möchten, also jetzt im Buch. Also Sätze der Sorte, die Gesetze des Kapitals sind diese und keine anderen. Also ersetzt das durch beliebige Gesetzesinhalte. Dass das so ist, also dass das Fetischkapitel von diesen Leuten gemieden wird, ist kein großes Wunder, denn es geht eben um die Grenzen der Erkenntnis angesichts von Wert und Kapital. Es gibt einen tiefen Graben zwischen denjenigen marxistischen Strömungen, die die Existenz eines Erkenntnisproblems anerkennen und ihm eine zentrale Bedeutung beimessen, und denjenigen, die das nicht tun. Das ist erstmal im oben die Differenz zwischen dem Arbeiterbewegungsmarxismus und dem späteren westlichen Marxismus. Der sogenannte westliche Marxismus hat meines Erachtens die Eigenart, das Problem zwar anzuerkennen, also irgendwie gibt es das, und man muss sich in seinem Uniseminar noch mit was beschäftigen, dann wird es aber subjektiv aufgelöst. Die eine Variante ist, dass es im Rahmen einer Ideologie-Theorie als subjektiv lösbar erscheint. Das ist das, was ich in der Ankündigung kurz angerissen habe. Man weiß, da gibt es ganz viele Probleme und da erscheint auch alles Mögliche ganz seltsam und so weiter. Aber wenn wir die Gesellschaftlichkeit von dem allem berücksichtigen, dann, und das ist dann die Ideologie-Theorie, das berücksichtigen, oder dann können wir dieses Erkenntnisproblem lösen und dann sind wir wieder bei dem Standpunkt. Oder es wird aus subjektiven Gründen für unlösbar gehalten. Das sind diejenigen, die eher aus der strukturalistischen Richtung kommen. Marx und die kritische Theorie hingegen halten die Erkenntnisschranke für objektiv unüberwindbar, weil sie gesellschaftlich ist. Sie betonen damit die Ohnmacht der Kritik nicht primär im Denken, sondern in der Realität. Das wird eines der Ergebnisse sein, das sie am Ende vielleicht besser versteht. Der Weg dorthin wird in 4 Schritten zu gehen sein. Der erste ist, worin bestand die bürgerliche Reflexion auf die Grenze der Erkenntnis. Diejenigen, die das Erkenntnisproblem für unlösbar halten, stellen sich damit, in der Regel ohne es zu wissen, in die Tradition von Kant. Das wird das erste Kant-Zitat auf dem Blatt sein, da wird das relativ deutlich werden. Dann werde ich im zweiten Schritt kurz die Argumentation wiedergeben, die Marx zu dem Punkt führt, an dem man an die von Kant formulierte Problematik anknüpfen kann. Dann werden wir das lesen und diskutieren. Und dann werde ich referierend, also da wird es wieder ein bisschen mehr Referat, den Bogen zu der Frage schlagen, was in diesem Zusammenhang Gesellschaft oder gesellschaftlich bedeutet, beziehungsweise was natürlich, naturgesetzlich und naturwüchsig am Kapital ist. Ja, und dabei werde ich immer versuchen, darauf hinzuweisen, dass wir uns heute erstmal Sachen erarbeiten müssen, die Marx für selbstverständlich gehalten hat, die die heutige Wissenschaft aber überhaupt nicht kennt. Also vielleicht in Relation zu dem Problem von dem Vortrag von Georg und Elmar gestern. Bei allem, was es darum geht, geht es nie um ein Methodenproblem. Also auf der einen Seite gibt es noch überhaupt kein Methodenproblem zu dieser Zeit. Und auf der anderen Seite geht das weit über ein Methodenproblem hinaus. Also da ist beides. Also es geht in dieser Erkenntnistheorie nicht um ein vorausgesetztes Subjekt der Erkenntnis, das dann überlegen kann, wie es alles richtig macht, sondern in der Erkenntnistheorie geht es immer darum, wie überhaupt erst dieses Subjekt sich herstellt. Also es ist eine Arbeit am richtigen Erkennen. Das ist auf eine gewisse Art oberhalb des Niveaus einer Wissenschaftstheorie oder einer Methodenreflexion. Und auf der anderen Seite ist die Wirklichkeit in diesen Theorien, so wie Daniel das heute dargestellt hat, erstmal unmittelbar gegeben. Das heißt, man hat überhaupt nicht das Problem einer Methode in dem Sinne, dass man sich fragt, wie komme ich an meine zu verarbeitenden Daten, Fakten oder wie das dann in den verschiedenen Wissenschaftstheorien auch immer heißt. Also das ist ein ganz neues Problem. Und vor allen Dingen irgendwie gibt es eine ganz andere Vorstellung von dem, was ein Begriff ist. So, fangen wir aber mit dem ersten Zitat an. Mit dem ersten Schritt, das ist aus der Kritik der reinen Vernunft, aus dem Kapitel die transzendentale Dialektik, und da geht es darum, wie sich die Vernunft dem Verstand gegenüber zu verhalten hat. Und dabei hat sie vornehmlich nach Kant folgende einschränkende Aufgabe. Ich wollte es wieder so machen, dass ihr jemand von euch das Zitat vorliest.
Die transzendentale Dialektik wird also sich damit bemühen, den Schein transzendentaler Urteile aufzudecken und zugleich zu verhüten, dass er nicht betrüge. Dass er aber auch, wie der logische Schein, sogar verschwinde und ein Schein zu sein aufhöre, das kann sie niemals bewerkstelligen. Denn wir haben es mit einer natürlichen und unvermeidlichen Illusion zu tun, die selbst auf subjektiven Grundsätzen beruht und sie als objektive unterschied, anstatt dass die logische Dialektik in Auflösung der Trugschlüsse es nur mit einem Fehler in Befolgung der Grundsätze oder mit einem gekünstelten Scheine in Nachahmung derselben zu tun hat. Es gibt also eine natürliche und unvermeidliche Dialektik der reinen Vernunft, nicht eine, in die sich etwa ein Schwimmer durch mangelnde Erkenntnisse selbst verwickelt oder irgendein Sophist, um vernünftige Leute zu verwirren, die es sich ersonnen hat, sondern die der menschlichen Vernunft unhintertreiblich anhängt und selbst, nachdem wir ihr Blendwerk aufgedeckt haben, dennoch nicht aufhören wird, ihr vorzugaukeln und sie unablässig in augenblickliche Verirrung zu stoßen, die jederzeit behoben zu werden dürfen.
Ja, einigen von euch haben es bestimmt schon eine Idee bekommen, wie ich das gleich mit dem Pittisch-Kapitel in Beziehung setzen werde. Aber vielleicht können wir einfach mal jetzt anfangen herauszuarbeiten, was da die wichtigen Punkte sind. Und ich schreibe die mal an. Ich schreibe nur die an, die ich mir hier auch aufgeschrieben habe.
Was ist denn nochmal der Unterschied zwischen transzendenten Urteilen und transzendentaler Dialektik?
Das ist eine lange Geschichte, um die wir uns heute nicht kümmern. Also, sonst fange ich einfach mal an, rauszuarbeiten, was meines Erachtens da das Zentrale ist. Vielleicht war das jetzt irgendwie zu viel Prüfungsaufgabe gestellt. Also erstmal, ganz im ersten Satz, die transzendentale Dialektik wird sich begnügen. Das heißt, das ist eine Theorie, die sich hauptsächlich um die Frage kümmert, was können wir denn nicht erkennen und warum können wir an einer bestimmten Grenze nicht weiter und so weiter. Also erstens, darf ich die transzendentale Dialektik mit TD abkürzen? Begnügt sich. Das zweite ist, es gibt einen Gegensatz. Es gibt den logischen Schein und es gibt den Schein transzendentaler Urteile. Der logische Schein ist vermeidbar. Das geht ganz eindeutig daraus hervor. Da hat man Fehler im Erkennen gemacht, da kann man korrigieren und so weiter. Also das ist das, was ich gerade gesagt habe, was Marx weitgehend nicht macht, sondern nur manchmal, wo er dann sagt, da hat Ricardo was unvollständig bestimmt und dann mache ich hier kurz noch so ein Ding. Das ist die Ebene des logischen Scheins. Die Dinge sind halt nicht unmittelbar gegeben und man bemüht sich da, vergisst dann mal was und so weiter. Und dann gibt es den Schein transzendenter Urteile. Die sind das viel Wesentlichere an der ganzen Sache und die betrügen. So, das ist der zweite Aspekt. Zweitens, logischer Schein. Und dann der Schein. So, und das dritte ist diese Formulierung, dass etwas als objektiv unterschoben wird. Ich schreibe das mal an und dann erkläre ich es hier sitzen. Etwas wird als objektiv unterschoben. So. Was heißt das? Also, zum Ersten, es läuft natürlich darauf hinaus, den Fetisch als einen solchen Schein transzendenter Urteile als natürliche und unvermeidliche Illusion zu beschreiben. Es geht hier um ein Problem innerhalb des Erkennens, zumindest ökonomischer Sachverhalte, wobei der Schein transzendenter Urteile jeden ökonomischen Begriff anhaftet. Deshalb ist die Idee, einen Begriff des Fetischismus zu entwickeln, ziemlich widersinnig. Also ich weiß, es ist ja relativ modern, weil zwischenzeitlich so in antideutsch-antisemitismuskritischen Kreisen geworden, versuchen herauszuarbeiten, was für einen Fetischbegriff hat Marx, was für einen hat Freud und das dann gegeneinander zu diskutieren und so weiter. Also ein Teil des Konzepts ist auch genau aus so einer Auseinandersetzung in Hamburg mal entstanden. Das geht nicht. Der Fetischismus ist nicht etwas Eigenständiges, was neben dem Begriff des Werts, des Preis und so weiter passiert, sondern jeder ökonomische Begriff ist fetischistisch. Das ist erstmal irgendwie die eine Sache. Und deswegen kann man nicht einen Begriff des Fetischismus nochmal zusätzlich entwickeln. Es geht auch bei Marx um eine eigene Art des Denkens selbst. Der Unterschied zwischen Kant und Marx besteht darin, dass Marx diese Eigenart des Denkens aber nicht im denkenden Subjekt, sondern im automatischen Subjektwert verortet, also in der Gesellschaft selbst. Er wird nicht unterschoben, wie Kant das formuliert. Bei Kant heißt objektiv unterschieben, dass der Schein sagt, also das scheinhafte Urteil über die Sache, dass etwas ist. Das ist ein ganz beiläufiges Wort, das man hier ganz dick betonen muss. Denn das ist ist das ganz Zentrale dabei. Es drückt zum einen eine Relation aus, also etwas ist etwas anderes, es behauptet gleichzeitig relationsloses Sein dieses Etwas. Also es geht um Sätze wie die Ware ist wert, der Wert ist vergegenständlich um menschliche Arbeit und sowas. Das sind allesamt Urteile. Da ist auf der einen Seite das Subjekt, eben die Ware, und auf der anderen Seite das Prädikat, der Wert, was ja eindeutig zwei verschiedene Dinge sind. Und sie werden aber auf der einen Seite gleichgesetzt. Und auf der anderen Seite wird gesagt, dass die Existenzweise des einen das andere ist. Also die Ware existiert als Wert. Und das ist bei Kant eine Funktion des erkennenden Subjekts. Und das heißt, da wird etwas objektiv unterschoben. Wenn wir das jetzt nicht so annehmen wollen, also diese idealistische Fassung, werden wir also, um die Bedeutung des wahren Fetisches zu verstehen, zu verfolgen haben, wie das Urteil innerhalb des ökonomischen bürgerlichen Denkens diesen Schein, also den, der betrügt, den Schein transzendenter Urteile hervorruft. Gleichzeitig müssen wir also darüber nachdenken, wie sich die bürgerlichen Ökonomen darum bemühten, den logischen Schein beiseite zu schaffen und welcher Denkbewegungen es dazu bedurfte. Und das machen wir dann im Begriff der Arbeit. Das ist ja ein Zufall. So, aber kurz zum zweiten Zwischenschritt. Was muss Marx alles erstmal machen, um an dieses Problem bei Kant anknüpfen zu können? und darüber eine Feststellung treffen und zwei verbreitete Ansichten zurückweisen. Die Feststellung, die habe ich glaube ich nicht mit abgedruckt, weil das Zitat ist zu bekannt, und die heißt, Zitat Marx, eine Ware scheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches, triviales Ding. Ihre Analyse ergibt, dass sie ein sehr vertracktes Ding ist, voller metaphysischer Spitzfindigkeiten und theologischer Mucken. Sobald, und dann kommt der Tisch als Beispiel, sobald er, der Tisch, als Ware auftritt, verwandelt er sich in ein sinnlich-übersinnliches Ding. Er steht nicht nur mit seinen Füßen auf dem Kopf, sondern er stellt sich allen anderen Waren gegenüber auf den Kopf und entwickelt aus seinem Holzkopf Grillen, viel verwunderlicher, als wenn er aus freien Stücken zu tanzen beginne. Da haben wir schon eine ganz seltsame Sache, also zu dem Analytischen von gestern. Hier steht, eine Analyse ergibt, dass etwas total kompliziert ist. Das ist ja, also der Erkenntnisprozess macht das Problem unverstehbar. Das ist, steht da drin, oder zumindest sehr vertrackt, schmucken und so weiter. Also vor dem Erkennen war das Ding viel einfacher. Das heißt, es kann auf keinen Fall bei der Analyse ja, bleiben. Und jetzt das nächste Zitat, das muss doch auf deinem Blatt stehen.
Sonst mache ich es. In der wahren Welt scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eigenem Leben begabte, untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende selbstständige Gestalten. Dies nenne ich den Fetischismus, der den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Ware produziert werden.
Da ist auch wieder der richtige Punkt. Der Ware selbst, der Fetischismus anklebt, die Ware selbst ist die Grenze der Erkenntnis. Der Fetischismus kann nur, und zwar unwissenschaftlich, in Anlehnung an die Theologie, das ist ja jetzt zu Aufklärungszeiten nicht wirklich das Vorbild gewesen, kann nur unwissenschaftlich benannt werden. Ich benutze jetzt mal diesen relativ unbestimmten Begriff benennen. Die zwei wichtigen Abgrenzungen, die Marx machen muss, bevor er mit dem Kant-Problem weitermachen kann, ist erstens, dieser Sachverhalt ergibt sich nicht aus dem Gebrauchswert der Waren, kennen wir auch, nicht aus dem Tauschwert der Waren, sondern aus der Form des Warentauschs, in dem sich die widersprüchliche Spaltung der Waren in Tauschwert und Gebrauchswert ergibt selbst. Also das ist das, was in der Wertform, in dem Wertformkapitel ja entwickelt wird. Und zwar ergeben sich die gegensätzlich verteilt auf die beiden sich im Tausch gegenüberstehenden Personen. Und das wiederum ist das Resultat des gesellschaftlichen Charakters der Arbeit, der das vermittelt. Damit haben wir einen ersten Hinweis darauf, welches transzendente Urteil es sein könnte, das den Schein hervorruft. Ja, die zweite Abgrenzung ist der Beginn des Zitats, das wir jetzt als nächstes lesen. Am Anfang des Tauschs steht nicht die Idee der Gleichheit der Arbeitsprodukte, sondern umgekehrt. Die Idee der Gleichheit ergibt sich aus der Praxis des Tauschs. Wer will lesen?
Die Menschen beziehen also ihre Arbeitsprodukte nicht aufeinander als Werte, weil diese Sachen ihnen als bloß sachliche Hüllen gleichartig menschlicher Arbeit gelten. Umgekehrt. Indem sie ihre verschiedenartigen Produkte einander im Austausch als Werte gleichsetzen, setzen ihre verschiedenen Arbeiten einander als menschliche Arbeit gleich. Sie wissen das nicht, aber sie tun es. Es steht daher dem Wert nicht auf der Stirn geschrieben, was er ist. Der Wert verwandelt vielmehr jedes Arbeitsprodukt in eine gesellschaftliche Hieroglyphe. Später suchen die Menschen den Sinn der Hieroglyphe zu entziffern, hinter das Geheimnis ihres eigenen gesellschaftlichen Produkts zu kommen, denn die Bestimmung der Gebrauchsgegenstände als Werte ist ein gesellschaftliches Produkt, so gut wie die Sprache. Die späte wissenschaftliche Entdeckung, dass die Arbeitsprodukte, soweit sie Werte, bloß sachliche Ausdrücke der in ihrer Produktion verausgabten menschlichen Arbeit sind, macht Epoche in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit, aber verscheucht keineswegs den gegenständlichen Schein der gesellschaftlichen Charaktere der Arbeit. Was nur für diese besondere Produktionsform, die Warenproduktion, gültig ist, dass nämlich der spezifisch gesellschaftliche Charakter der voneinander unabhängigen Privatarbeiten in ihrer Gleichheit als menschliche Arbeit besteht und die Form des Wertcharakters der Arbeitsprodukte annimmt, erscheint vor wie nach jener Entdeckung den in den Verhältnissen der Warenproduktion befangenen ebenso endgültig, als dass die wissenschaftliche Zersetzung der Luft in ihre Elemente die Luftform als eine physikalische Körperform fortgeschrieben ist.
Ja, und ich denke, jetzt haben wir viel zu diskutieren, wie das mit dem Kant-Zitat zusammenpasst. Gut, also, wir haben den ersten Punkt. Es gibt eine Praxis und diese Praxis ist die Ursache von Erkenntnisnotwendigkeit. Also die Menschen tun was und danach haben sie etwas Unverständliches getan. Dann fangen sie an, das Unverständliche zu entziffern, also die Hieroglyphen, weil sie hinter das Geheimnis ihres eigenen gesellschaftlichen Produkts kommen wollen. Das heißt, im Sinne von dem Kant-Zitat ist dieses Entziffern, dass ein Erkenntnisprozess anfängt, zustande zu kommen. Das ist dann die politische Ökonomie, ein bisschen Ricardo. Und das heißt, der logische Schein wird angefangen, beiseite zu räumen. Und dabei entsteht, das werden wir gleich aber noch mal genauer sehen, entsteht dann das Urteil, dass der Wert aus Arbeit besteht. Das ist ja die ganz zentrale Erkenntnis der politischen Ökonomie. Also Arbeit ist Wert und Wert ist Arbeit. Also wir sind immer noch bei dem, das eine ist das andere, also dieser Urteilsform. Dann entsteht gegenständlicher Schein, also ein Schein transzendenter Urteile. Diese beiden Punkte, also das Entziffern und das Entstehen des Scheins, stehen im Gegensatz zueinander. Das heißt, es entwickelt sich in diesem Entziffern die Dialektik der reinen Vernunft. Und das heißt, die Befangenheit in den Verhältnissen lässt sich nicht durch Denken überwinden. Der dialektische Gegensatz ist nicht einfach ein Nebeneinander verschiedener Eigenschaften, die man in verschiedenen Unterkapiteln 1.1.1.4 und 1.1.1.5 oder sowas abhandeln kann, sondern je mehr man das macht, desto weniger wird das Ganze verscheucht. Also nützt alles eigentlich irgendwie nichts. Und trotzdem hat man erkannt, ist ja die Aussage darin. Und dann eben haben wir hier schon eben den Hauptpunkt, die subjektive Dialektik der reinen Vernunft, so wie Kant sie formuliert, liegt hier in der Form der gesellschaftlichen Beziehungen. Dem Verstand, und damit sind wir wieder beim ersten Punkt, bei dem sich begnügen, dem Verstand bleibt nur das Eingeständnis, an der Erkenntnis des Dings zu verzweifeln, und die Vernunft muss sich hiermit begnügen. Wir hatten ja gestern so ein bisschen den Konflikt zum, wie erkennbar ist das Kapital, und meines Erachtens stecken hinter diesen Zitaten, die ihr hattet, genau dieses Problem. Also meinetwegen haben die das nicht ausgeführt oder sowas, aber man muss diese Zitate, glaube ich, so weit ernst nehmen, dass man sagt, da gibt es ein tatsächliches Problem in der Erkennbarkeit, und das liegt am Fetisch. Und da will ich jetzt immer, also das dreht sich jetzt immer weiter, dieses Argument. Neues kommt eigentlich nicht dazu, sondern immer nur neue Aspekte der ganzen Sache. Ich werde nämlich dafür jetzt versuchen, das am Begriff der Arbeit nachzuvollziehen. Arbeit findet Marx in den Schriften der politischen Ökonomie als allgemeinen Begriff vor. Will jemand vorlesen?
Es war ein ungeheurer Fortschritt von Adam Smith, jede Bestimmtheit der reichtumzeugenden Tätigkeit vorzuwerfen. Arbeit schlechthin, weder Manufaktur noch kommerzielle, noch Agrikulturarbeit, aber sowohl die eine wie die andere. Mit der abstrakten Allgemeinheit der reichtumschaffenden Tätigkeit nun auch die Allgemeinheit des als Reichtum bestimmten Gegenstandes, Produkt überhaupt oder wie der Arbeit überhaupt, aber als vergangene, vergegenständlichte Arbeit.
Ja, der Fortschritt, von dem Marx hier spricht, scheint zunächst einmal ein Fortschritt in der Erkenntnis zu sein. Smith scheint etwas erkannt zu haben, was zuvor nicht erkannt wurde, aber hätte erkannt werden können. Einerseits, so Marx, könnte es scheinen, als sei mit dem Begriff der Arbeit endlich, Zitat, der abstrakteste Ausdruck für die einfachste und urälteste Beziehung gefunden, worin die Menschen als produzierend auftreten. Also dieses einerseits könnte es so scheinen, sind die Robinsonaden und so weiter, das wenn man das mal unmittelbar so sieht, könnte es so aussehen. Die Denkfehler, die logischen Scheine bestehen ließen, dass Manufaktur, kommerzielle und Agrikulturarbeit verschieden zu behandeln seien, sind beseitigt. Also das ist in der Rückschau, sieht es so aus. Diese ganzen komischen frühaufklärerischen Ökonomen haben immer an ganz seltsamen Dingen festgehalten, die doch eigentlich einfach nur zu abstrahieren sind. Und das ist einfach ein Denkfehler gewesen, also logischer Schein. Und es ist ein großer Fortschritt im Denken, dass wir das jetzt erkannt haben, dass es sich um Arbeit schlechthin handelt. Der Weg zur Beseitigung des logischen Scheins ist die Suche nach abstrakten Ausdrücken von Beziehungen, also Begriffsbildung. Wenn dies gelingt, ist aber gleichzeitig ein neuer Sachverhalt in der Welt, der zu einem andererseits nötigt. Also jetzt in der Fortsetzung des Zitats, was ich gerade angefangen habe zu lesen. Das ist wieder auf dem Blatt drauf.
Andererseits ist diese Abstraktion der Arbeit überhaupt nicht nur das geistige Resultat einer konkreten Totalität von Arbeiten. Die Gleichgültigkeit gegen die bestimmte Arbeit entspricht einer Gesellschaftsform, worin die Individuen mit Leichtigkeit aus einer Arbeit in die andere übergehen und die bestimmte Art der Arbeit ihnen zufällig daher gleichgültig ist. Die Arbeit ist hier nicht nur in der Kategorie, sondern in der Wirklichkeit das Mittel zum Schaffen von Reichtum überhaupt geworden und hat aufgehört, als Bestimmung mit den Individuen in einer Besonderheit verwachsen zu sein.
Gut, das heißt also erstmal die Feststellung, das war vorher kein Denkfehler, sondern das, was man zu denken war, gab es überhaupt noch nicht. Und jetzt ist aber die Frage, was heißt dieses, das ist in der Wirklichkeit als Mittel zum Schaffen von Reichtum überhaupt geworden und so weiter. Denn wir wissen ja, abstrakte Arbeit kann niemals tun, also kann niemand tun. Also der behauptet da ja nicht, irgendwie die Leute haben angefangen, tatsächlich abstrakt zu arbeiten. Das ist ja ein Blödsinn. Und deswegen müssen wir jetzt anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, was passiert, wenn man das macht, was ihr gestern einfach vorausgesetzt habt, nämlich das Abstrahieren. Was bedeutet Abstrahieren und was ist ein Begriff? Und da mache ich jetzt erstmal eine längere Trockenübung. Ohne Arbeit, also an was ganz Einfachen. Heute ist das Wort Begriff gleichbedeutend mit Bezeichnung, Name und so weiter. Das war im 19. Jahrhundert vor der Durchsetzung des Positivismus nicht der Fall. Begriff von XY ist kein Synonym für Bezeichnung für XY oder die Frage, wie verwendet Autor oder Autorin XY diesen Begriff, weil es in der begrifflichen Erkenntnis darauf ankommt, das zu erfassen, was allen Einzelexemplaren, die der Begriff umfassen soll, gemeinsam ist. Das heißt, es geht um die gedankliche Rekonstruktion derjenigen Sachverhalte, die dafür sorgen, dass es eine Sache XY überhaupt gibt, die dann mit einem Wort bezeichnet werden kann. Es gibt dann noch ganz viele sprachtheoretische Probleme mit der Bezeichnung, da kennen sich aber die Pomos aus und nicht ich, und das lasse ich jetzt. Die Bezeichnung zeigt sozusagen auch das Ergebnis der Begriffsbildung. Setzt also die Identifikation der Sache als eine immer identische bereits voraus. Während der Begriff den Prozess der Identifikation selbst vollzieht, und damit gleichzeitig der Sache Identität unterstellt. Also dieses Identität unterstellen ist wieder dieses, es wird etwas objektiv unterschoben. Weil es wird ja hinterher gesagt, dass dieses abstrakte Etwas Existenz hat. Also es gibt Tiere und so weiter. Und wir wissen ja, dass es keine Tiere gibt. Begriff und Urteil sind nicht dasselbe, aber unmittelbar aneinander gebunden. Die Urteilsfähigkeit besteht in der Fähigkeit, eine Einzelheit einem Begriff unterzuordnen. Das lässt sich durchaus auch im umgangssprachlichen, juristischen Sinne verstehen. Da sind wir bei der Subsumption von heute Vormittag. Also im juristischen Sinne, diese Tat war ein Mord und kein Totschlag. Und war auch wieder etwas, ist etwas anderes. Und die Regeln der Subsumption entstammen dabei dem Begriff selbst. Deswegen gilt, und jetzt kommt das ganz kurze Hegel-Zitat, das Urteil ist die am Begriff selbst gesetzte Bestimmtheit desselben. ist ein bisschen kryptisch, aber das wird gleich klarer. Es ist also die Denkbewegung, die der Gemeinsamkeit sein unterstellt. Also dass die einzelnen Dinge existieren, von denen ein Begriff gebildet wird, also von deren Besonderheit abstrahiert wird, das ist ja überhaupt keine Frage. Im Urteil und in dieser Denkbewegung passiert aber was anderes. Da wird gesagt, das, was allen diesen Dingen gemeinsam ist, also was von ihren Besonderheiten abstrahiert, das existiert. Das heißt, die Sache wird durch den Begriff hindurch, also durch das Urteil, das den richtigen Begriff findet, identisch gesetzt. Ja, die Frage, warum handelt es sich dabei um eine Abstraktion? Was schließt eine Abstraktion ein? Wenn ich etwa Buch denke, grenze ich das Buch nicht nur von Comic, Katalog, Flugblatt und Keksdose ab. Vielmehr, also das ist das, was die Pomos als Problem immer erachten, dass diese Begriffe ja gar nicht so eindeutig sind. Vielmehr bestimmt das Buch auch in Differenz zu jedem einzelnen Buch. Und um diese Bestimmung leisten zu können, ist eine Bewegung im Denken erforderlich, die von den Charakteristika jedes einzelnen Buches, also etwa Farbe des Umschlags, Titel, Autorin, Seitenzahl und so weiter, absieht. Dieser Gedanke geschieht notwendig in der Zeit. Denn ich kann unmöglich Buch als solches denken, während ich mir gleichzeitig eine von 170 Seiten vorstelle. Es bedarf zwar der Vorstellung von Seitenzahlen überhaupt, aber in dem Moment, in dem ich 170 Seiten denke, schließe ich ja alle Bücher mit einer anderen Seitenzahl aus. Ihr könnt das gerne mal probieren, falls ihr das nicht gemacht habt. Ich glaube tatsächlich, dass man das im Denken merkt, dass da das eine wieder verloren geht, wenn man das andere gerade fixiert und so weiter. Ihr kriegt das nicht gleichzeitig hin. Also, wenn es mir jemand erläutern kann, wie es geht, setze ich einen Preis aus. Und hierin steckt die Gleichgültigkeit aus dem Zitat von Marx. Also im Begriff wird etwas an den Dingen gleichgültig. Also es ist gleichgültig, welche Arbeit man macht und welche konkrete Arbeit man macht. Außerdem, also weiter zu, was ist eine Abstraktion und was schließt das ein? Außerdem muss ich auch zu einem weiteren Zeitpunkt, also wir sind immer noch beim Denkprozess, bei einer Denkbewegung, zumindest eines mit einer anderen Seitenzahl gedacht haben, um aufgrund der Differenz festzustellen, dass 170 oder sagen wir 520 Seiten zu haben keine Eigenschaft jedes Buches ist, sondern dass es, um zur Bestimmung Buch zu kommen, notwendig ist, von der konkreten Seitenzahl zu abstrahieren. Der Begriff erfordert eine Bewegung des Denkens bzw. einen Gedankengang. Das ist keine erkenntnistheoretische Spitzfindigkeit, sondern notwendig, um zu einem adäquaten Begriff von Praxis und Produktion in der bürgerlichen Gesellschaft zu kommen. Denn es soll ja erklärt werden, wie bestimmtes verändertes Handeln von den Dingen erzwungen wird. Also die Produkte des menschlichen Kopfes scheinen mit eigenem Leben begabt, machen die Menschen zu ihren Trägern. Das ist ja das Problem, um das es geht. Das heißt, es wird da etwas bewegt und was ist dieses Bewegen und wo kommt das her und wie kommt es im Denken vor? Das ist ja das Problem der ganzen Sache. Also insofern kann man sagen, gut, mit dem Buch ist das ganz einfach, aber das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt der Abstraktion und des Begriffs. Weiterhin, jetzt ein zweiter Aspekt, negiert der Begriff die Sache, die er fasst. Denn das, was an ihr das Relevante ist, taucht im Begriff hier überhaupt nicht mehr auf. Kein Mensch könnte mit Buch etwas anfangen, wenn ein solches denn existierte. Für die Erkenntnis bedeutet dies, dass ich vom mit dem Begriff nicht identischen abstrahieren muss, um ein Ding seinem Begriff gemäß zu erkennen. Das, was ein Buch zu Buch macht, hat kein einziges Buch an sich. Einfach nur Buch zu sein, ist nie der Zweck eines Buches. Wenn sich die Urteilskraft, also die Fähigkeit, diese Begriffsbildung zu vollziehen, auf menschliches Handeln bezieht, entsteht durch diese Negation das Subjekt und damit der Schein der menschlichen Freiheit. Denn wenn wir das Gleiche noch einmal mit dem Mord durchspielen, will ja auch niemand einfach nur morden, also so wie einfach nur ein Buch haben wollen. Das geht gar nicht. Vielmehr geht es bei der Handlung entweder darum, eine bestimmte Person zu Tode zu bringen oder, pathologischer, eine bestimmte Tötungsmethode auszuführen, muss da glaube ich stehen. Genau das wird der Begriff des Mordes aber negiert und taucht als Voraussetzung der Tat wieder auf. Das ist der Begriff des Mordes, der den Gedanken an ein von der Tat unterschiedenes Motiv, ein Mordmotiv, einen Mord zu begehen, erzwingt. Das Individuum, das tötet, ist als Subjekt Mörder. Also, ihr seht, da ist ein großer Unterschied drin. Oder es passiert da ganz viel, also eben in diesem Subsumieren unter etwas Allgemeines. Die Allgemeinheit des Begriffs ist der Schein der Freiheit. Unter dem Begriff scheint alles möglich. Also das Motiv kann ja beliebig sein. Also kann man zumindest denken, dass das ist. Weil in dieser Gleichgültigkeit ja alles gedacht werden kann. Um wieder zu Marx zurückzukommen, wer also vor Marx, beziehungsweise zu Marx' Zeiten, einen Begriff bildete, definierte nicht wie die heutigen Sozialwissenschaften, sondern machte das, was Marx in den ersten beiden Abschnitten als die Methode der politischen Ökonomie beschreibt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auf dem Blatt ist. Von dem vorgestellten Konkreten auf immer dünnere Abstrakta kommen. Und aus diesen Abstrakta dann die ökonomischen Systeme zimmern. Das ist jetzt nicht mehr Marx. Sie, die Ökonomen, jetzt wieder Marx.
Jetzt sind Sie über die Rolle der Leinwand, oder?
Nee, habe ich das nicht mehr drauf? Ja, Sie endeten damit, aber immer damit, dass Sie durch Analyse das. Gut, dann lese ich es an. Sie, die Ökonomen, endeten aber immer damit, also den Abstraktionsprozess haben Sie auch gemacht, endeten aber immer damit, dass Sie durch Analyse einige bestimmte abstrakte allgemeine Beziehungen wie Teilung der Arbeit, Geld, Wert etc. herausfinden. Sobald diese einzelnen Momente mehr oder weniger fixiert und abstrahiert waren, begannen die ökonomischen Systeme, die von den einfachen, wie Arbeit, Teilung der Arbeit, Bedürfnisse tauschen. Von den einfachen, wie Arbeit, Teilung der Arbeit, Bedürfnis, Tauschwert aufzusteigen, bis zum Staat, Austausch der Nationen und Weltmarkt. Das Letztere ist offensichtlich die wissenschaftlich richtige Methode. Aber nicht die von Marx. Der bleibt nämlich beim Erkenntnistheoretischen. Ja. Der Gegenstand, der neben der Arbeit jeweils für unseren Themenbereich am bedeutendsten ist, ist die Ware. Die Ware ist selbstverständlich schon das Resultat einer Analyse, also des obigen Zitats. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht noch weiter zerlegt werden könnte. Analysiert haben die Klassiker, dass sie in Tauschwert und Gebrauchswert zerfällt. Dass dieses Zerfallen zunächst einmal als ein Zerfallen im Denken erscheint, ist offensichtlich. Denn als Gegenstand hat ja jede einzelne Ware Tauschwert und Gebrauchswert. Da ist ja noch gar nichts zerfallen. Warum, ist dann die Frage, legt die politische Ökonomie damit einen Begriff und keine Definition vor? Definition wäre: Ware nenne ich alle Dinge, die einen Tauschwert und einen Gebrauchswert haben. Tauschwert nenne ich die Eigenschaft eines Dings, gegen etwas anderes austauschbar zu sein. Gebrauchswert nenne ich die Eigenschaft eines Dings, irgendwie nützlich zu sein. Waren sind also Dinge, die austauschbar und nützlich sind. Das ist eine Definition. Das lässt sich so sagen, nur handelt es sich dabei nicht um eine Erkenntnis, sondern um das Resultat einer Erkenntnis. Das den Erkenntnisprozess unterschlägt. Also den Gedankengang im Sinne dieser Begriffsbildung, der zu ihr geführt hat. Die positivistische Definition, sei sie auch noch so stimmig, setzt eine bereits begriffene Welt voraus. Begreifen lässt sich mit ihr nichts. Ich muss die Gemeinsamkeit bereits erkannt haben. Das heißt A, dass ich die Abstraktion nachvollzogen haben muss und B, dass die Welt auch erkennbar sein muss, bevor ich sie fixieren kann. Also vielleicht kurz zum gestrigen Referat. Also die Erkennbarkeit der Welt ist natürlich ein tatsächlich großes Problem. Also da ging es ja bei euch auch zentral. Aber das Abstrahieren können habt ihr mir viel zu unmittelbar vorausgesetzt. Das ist ein viel genauer zu bestimmender Prozess. Das ist vielleicht nochmal da eine Differenz dazu. Die ausschließliche Definition führt zu einem unendlichen Regress. Das hatten wir witzigerweise gestern beim Abendessen, also Emma und ich, diskutiert, weil ich immer nur mit Bezeichnungen definieren kann, also wieder Bezeichnungen und nicht Begriffen, die ihrerseits definiert werden müssen. Also in diesem Fall, der Definition von der Ware, die ich gerade gegeben habe, tauchen also die Fragen auf, was genau ist denn Ding, was ist Tausch und was ist Nützlichkeit. Also ich habe ja nur einzelne Bezeichnungen genommen und habe gesagt, dieses eine Ding irgendwie definiere ich mit diesen ganzen anderen Bezeichnungen und dann wissen alle, was gemeint ist. Aber was heißen denn diese ganzen anderen Dinge? Und dieses ganze Hin und Her, das ist das, was in der ganzen Sprachphilosophie, postmodernen Begriffshin- und Herschieberei immer nur behandelt wird. Da geht es immer nur darum, irgendwie, dass die Ware ja etwas ganz anderes wird, wenn ich sie anders definiere, weil der Diskurs über sie ist ein anderer und so weiter. Es wird immer nur auf der Oberfläche verschoben. Die klassischen Ökonomen haben sich aber tatsächlich um derlei Erkenntnis gekümmert. Sie hatten auch gar keine andere Wahl, denn zu ihrer Zeit war die Welt ja noch überhaupt nicht begriffen. Sie war vielleicht begreifbar, offensichtlich auf eine gewisse Art schon begreifbar, aber das hat ja noch niemand getan. Die zentrale Frage bei Smith hierzu lautet, dass es davon handeln möchte, Zitat Smith jetzt, welche Regeln die Menschen beim Austausch von Ware gegen Ware oder gegen Geld natürlicherweise berücksichtigen, werde ich nun untersuchen. Diese Regeln bestimmen das, was man relativen oder Tauschwert der Ware bezeichnen kann. Also Regeln sind hier nicht irgendwelche Gesetze, wie man was zu machen hat, sondern das ist tatsächlich dieses Begriff, also das, was den Begriff ausmacht. Ein Begriff fasst Regeln, also fasst etwas, an das sich das Befasste hält. So, das ist also ein Naturgesetz zum Beispiel, ist eine Regel in diesem Fall. So wurde der Begriff der Regel da verwendet. Also man hat es noch in so Begriffen wie man irgendwie Regelungstechnik oder sowas, wenn man die Heizung regelt, dann setzt man einen Naturprozess in Gang, der dann abläuft, wenn ich sage, ich setze jetzt andere Voraussetzungen, also lasse mehr heißes Wasser ins Rohr oder so. Da gibt es dann Wärmeaustausch. Die Regeln bestimmen die Gemeinsamkeit der Waren, nicht das, worin sie sich unterscheiden. Jetzt kommen wir also von der Abstraktion auf das, wie das Abstrakte zustande kommt. Die Betrachtung der Regeln, also die Regeln sind, dass sie tun, von sie wissen es nicht, aber sie tun es, verschafft den Dingen Gemeinsamkeit, es macht sie begreifbar. Im Sinne des Begriffs. Also erst war es ja erst entstand ja die Unverstehbarkeit. Und weil aber dieses Tun eben diese Abstraktion hervorruft, kann man mit dem immer nachvollziehen dieser Abstraktion dann wieder begreifen, was los ist. Die Regeln wiederum sind das, was Menschen natürlicherweise berücksichtigen. Also, wenn die Dinge wert sind, dann bezahlen sie sie auch. Über die Bedeutung dieses natürlicherweise wird noch zu reden sein. Also, das ist dann im zweiten Drittel. Es geht nicht darum, irgendwelchen Gesetzen willentlich zu folgen beim Befolgen der Regeln bei Smith. Also es gibt ja die berühmte unsichtbare Hand und das ist etwas anderes, als alle sagen, wir machen das jetzt mal so und dann machen es auch alle so. Marx sagt jetzt, im Resultat hat Smith aber immer nur die Höhe des Tauschwerts bestimmen können, nie warum etwas tauschwert wird. Also eigentlich hat er den Begriff verfehlt. Marx wird den Anspruch auf den begrifflichen Charakter der Erkenntnis erst völlig einlösen, indem er umgekehrt formuliert, diese Regeln, also das ist ja eine Paraphrase von Marx, diese Regeln sind durch das bestimmt, was man als relativen oder Tauschwert der Waren bezeichnen kann. Also nicht die Regeln bestimmen, sondern etwas bestimmt die Regeln, also etwas setzt das Naturgesetz. Eine direkte Analogie zum Zustandekommen von Buch wird ab hier problematisch. Beim Buch hatten wir ja gesagt, dass das Buch den Zweck hat, dass kein Buch den Zweck hat, einfach Buch zu sein. Beim Tauschwert ist aber genau das der Fall. Das Abstrakte selbst ist hier der Zweck der Sache. Denn es geht ja darum, dass der Ware Fetischcharakter zukommt, also das klebt hier an und so weiter, und nicht, dass die Ware fetischisiert wird. Das ist die Variante Kants, also dieses objektiv unterschieden. dass wir, wenn jemand Buch sagt, sofort wissen, was gemeint ist, ohne jedes Mal den oben angedeuteten und in Wirklichkeit noch viel komplizierteren Denkprozess wiederholen zu müssen, ist fetischistisches Denken. Buch ist auch ein Produkt des menschlichen Kopfes. In meinem Bücherregal steht dieser Gedanke eigenständig herum. Scheint insofern also mit eigenem Leben begabt. Dem Leben weiß man nicht so genau, aber also dieser Aspekt dieses Marx-Zitates stimmt auch aufs Buch. Also stimmt auch fürs Buch und gilt für jeden Begriff. Weil es eben dieses Identischsetzen der Sache ist. Dass die Dinge da mit eigenem Leben in meinem Bücherregal begabt sind, denke ich zumindest, wenn ich Bücherregal denke. Denn real stehen da ja viele einzelne Bücher, die jeweils für sich nicht Buch sind. Zwar ist diese Form des Denkens mehr als eine Abkürzung zum Zwecke der Kommunikation, als die sie zunächst einmal erscheint, und das ist auch viel problematischer, aber das rechtfertigt noch nicht, von einem fetischen Charakter des Buchs zu reden, höchstens vom Seitenzahlcharakter, vom Umschlagfarbencharakter und so weiter. Aber das macht wenig Sinn und es gibt auch nicht das Geheimnis des Autorinnencharakters des Buchs, wenn jemand als anonym veröffentlicht. Ich kann auch noch einen intellektuellen Tick haben und Bücher völlig unabhängig von ihrem Inhalt als Ort der Weisheit verehren. Dann habe ich sie fetischisiert, in einem psychoanalytischen Sinne oder sowas. Aber das ist keine gesellschaftliche Gedankenform, sondern mein individueller Tick. Die Ware lässt sich aus dieser Differenz schließen, scheint also ein ganz besonderer Fall zu sein. Weil es ist ja der Fetischcharakter der Ware. Beim Fetischcharakter der Ware liegt der Fetischismus selbst auf der Seite des Objekts. Hierin liegt die berühmte Subjekt-Objekt-Verkehrung, die in der Wertform bzw. im Tauschakt begründet wird. Der Tausch ist die Praxis, das Tun, um das es geht. Also weil sie wissen es nicht, aber sie tun es. Und das, was nach Regeln erfolgt und so weiter, ist es selbst in dem Sinne begrifflich. Letzteren gilt die Analyse der Kapitel vor dem Fetischkapitel, also dem Kapital. Über die Rolle der Leinwand in der berühmten Formel 20 Ellen Leinwand gleich ein Rock, schreibt Marx. Muss jemand lesen? Jetzt kommen die eingemachten Zitate.
Indem sie die andere Ware sich als Wert einsetzt, bezieht sie sich selbst als Wert. Indem sie sich auf sich selbst als Wert bezieht, unterscheidet sie sich zugleich von sich selbst als Gebrauchswert. Indem sie ihre Wertgröße, und Wertgröße ist beides, Wert überhaupt und quantitativ gemessen wird, im Rocke ausdrückt, gibt sie ihrem Wertsein eine von ihrem unmittelbaren Dasein verschiedene Wertform. Indem sie sich so als ein in sich selbst differenziertes darstellt, stellt sie sich erst wirklich als Ware dar, nützliches Ding, das zugleich wert ist.
Gut, also jetzt im Anschluss an die Definition gerade, es endet ja mit der Definition der Ware, nützliches Ding, das zugleich wert ist, so habe ich es ja auch, habe ich die Definition ja auch formuliert. Und hier geht es darum, dass dieses Ding etwas tut dafür, dass das ist, also dass ich es definieren kann. Und da passiert eine Bewegung und diese Bewegung entspricht einem Urteil. Das ist das, worauf ich jetzt als nächstes hinaus will und das ist der Punkt, auf den Daniel da ja spekuliert hatte. Ich denke, wir haben uns da verstanden, oder?
Ja. Genau.
Die Praxis des sich in Beziehung setzen ist es, was den Begriff der Ware schafft. Weil sich die Ware selbst so darstellt, kann sie definiert werden. Es ist die Ware, die hier Subjektform annimmt. Und Subjekt meint dabei nicht nur tätig, sondern bestimmend tätig. Also, als ich gestern in der Diskussion sagte, dieser Satz, dass ja gar nicht so unverständlich ist, dass die Logik Subjekt wird. Genau das ist der Punkt. Da ist etwas, ist eine Relation gegeben, die etwas erzwingt. Etwas anderes als sie selbst. Und die an sich selbst etwas anderes erzwingt als sie selbst. Also, das ist das, was da passiert. Aus der anderen Richtung betrachtet, ist der Rock die Wertform der Leinwand. Wieder das Gleiche, jetzt kommen wir wieder zu dem Urteil so langsam, wieder das Gleiche ist, was ich ganz am Anfang mit dem, was ist ein Urteil, was ist in der Erkenntnistheorie das Problem. Und das heißt, also dieses Ist wird dann in der Erkenntnistheorie als die Copula bezeichnet. Das ist ein seltsames Wort, wenn ihr aber das mal findet. Ich habe lange immer nicht gewusst, was ich damit soll. Aber das ist genau dieses Ist. Und das ist ganz zentral in der Heidegger-Kritik von Adorno. Wenn man das nicht weiß, versteht man es nicht. Also Weil in diesem Ist steckt das ganze Sein dieses Dings. Die Wertform der Ware, später das Geld, fällt das Urteil über die Ware. Sie bzw. es, also das Geld, lässt die Ware über sich selbst urteilen, das heißt sich selbst entgegensetzen, das heißt negieren. Die Ware selbst drückt aus, dass sie nicht sie selbst ist. Die Relation, die Marx hier als die zwei Waren analysiert, ist der Form nach ein Urteil, also eine Erkenntnis. Noch einmal eine Passage aus dem Kapital zum Urteil, aus dem Kapitel, aus dem Kapitel zum Urteil auf der Nähe vom Begriff. In einem Urteil, soweit waren wir schon, wird ein Subjekt mit einem Prädikat in ein Verhältnis von besonderen und allgemeinen in Beziehung gesetzt. Also zum Beispiel der Satz, Soldaten sind Mörder. Über den Vorgang, der sich dabei vollzieht, in diesen Sätzen, schreibt Hegel,
das Subjekt als das Einzelne, das Subjekt als das Einzelne erscheint zunächst als das Seiende oder für sich Seiende nach der bestimmten Bestimmtheit des Einzelnen, als ein wirklicher Gegenstand, wenn er auch nur Gegenstand in der Vorstellung ist, über welchen beurteilt wird. Das Prädikat dagegen als das Allgemeine erscheint als diese Reflexion über ihn oder vielmehr als dessen Reflexion in sich selbst, welche über ihre Unmittelbarkeit hinausgeht und die Bestimmtheiten als Plusseiende aufhebt, als ein An-sich-Sein.
Der Mörder wäre hier also das An-sich-Sein des Soldaten. Weiter heißt es? Nächste Woche direkt. Geht weiter.
Insofern wird vom Einzelnen als dem Ersten unmittelbaren ausgegangen und dasselbe durch das Urteil in die Allgemeinheit erwerben. So wie umgekehrt, dass nur An-sich-Sein der Allgemeinen im Einzelnen ins Dasein heruntersteigt oder ein Für-sich-Sein ist. Das Seiende wird und verändert sich. Das Endliche geht im Unendlichen unter. Das Existierende geht aus seinem Grunde hervor in die Erscheinung und geht zugrunde. Der Akzident manifestiert den Reichtum der Substanz sowie deren Macht. Im Sein ist Übergang in anderes, im Wesen scheinen an einem anderen und durch die notwendige Beziehung sich offenbart.
Die Erkenntnis ist genau dieses Offenbaren. Und jetzt, also, das Zitat ist natürlich zu kompliziert, um das einfach so zu übergehen. Jetzt schlage ich vor, dass wir nochmal das Marx-Zitat lesen und mit dem Hegel-Zitat überblenden. Also wir lesen jetzt sozusagen gleichzeitig. Und das mache ich, glaube ich, besser selbst. Oder ich weiß gar nicht, ob ich euch das mit aufgedruckt habe. Also ihr könnt aber das Marx-Zitat nochmal angucken dabei oder vielleicht mitlesen. Und ich mache jetzt Folgendes, sage jetzt immer dann danach, sozusagen in eckigen Klammern, was bei Marx erkenntnistheoretisch was bei Hegel ist. Also wieder, indem Sie die andere Ware, also das Prädikat, so ist mit dem Subjekt und dem Prädikat in der Reihenfolge klar, was da was ist. Also x-Ware A mit y-Ware B ist x-Ware A das Subjekt und y-Ware B das Prädikat. Indem Sie die andere Ware, also das Prädikat, sich als Wert, also als Allgemeines gleichsetzt, bezieht sie sich auf sich selbst als Wert. Also sie geht unter. Also in ihrer Besonderheit. Indem sie sich auf sich selbst als Wert bezieht, unterscheidet sie sich zugleich von sich selbst als Gebrauchswert. Das heißt, sie verändert sich. Indem sie ihre Wertgröße, und Wertgröße ist beides, Wert überhaupt, also unendlich, und quantitativ gemessener Wert, also das Endliche, im Rocker ausdrückt, gibt sie ihrem Wertsein eine von ihrem unmittelbaren Dasein unterschiedene Wertform, das heißt, sie ist in ein anderes übergegangen. Indem sie sich also als ein in sich selbst differenziertes darstellt, stellt sie sich erst wirklich als Wert dar. Das heißt, sie erscheint an einem anderen künstliches Ding, das zugleich Wert ist. Und in der Überblendung, denke ich, steckt relativ offensichtlich drin, ich weiß nicht, ob ich das genug klar gemacht habe, dass wir dabei beobachtet haben, wie die Waren selbst die Notwendigkeit des Geldes erkannt haben. In sich, in ihrer Relation. Nicht die Ökonomen haben die Notwendigkeit des Geldes erkannt. Die haben das überhaupt nie begriffen, warum es das überhaupt gibt und verstehen es bis heute nicht. Aber die Waren recht flugs dabei. Das ist meines Erachtens irgendwie der, ja, der Weg, den die begriffliche Erkenntnis sich immer vorgeben lässt. Also die begriffliche Erkenntnis ist immer hinter dem, die Waren sind schon lange da, das ist mit dem Hasen und dem Igel. Und dem Märchen, das ist ein Märchen, oder?
Fabel,
oder? Genau. Und dieser Gegensatz, den die Waren da an sich selbst abarbeiten, bestimmt den Weg der begrifflichen Erkenntnis. Weil diese nur die Bewegung, also die Erkenntnis der Waren nachvollzieht. Jetzt kommen wir wieder zu dem Kant-Zitat zurück. Je mehr also der logische Schein fortgeschafft wurde, je mehr also das Gemeinsame aller Waren und die Gleichgültigkeit von Ware und Geld auch im Denken anerkannt wurde, je mehr also die Menschen ihr Handeln an der Ware ausrichten können, weil sie deren Natur erkannt haben, also die Regeln, umso mehr wird etwas Negatives erkannt, etwas, was die Waren jeweils nicht sind. Der Wert der Waren ist ein Nichts, das existiert und absolute Geltung beansprucht. Das ist in der Sprache von Hegels Seinslogik formuliert. Marx ist ein wenig spitzer und nennt die Ware gespenstige Gegenständlichkeit. Das Gespenst existiert auf gewisse Weise auch nicht. So, man weiß es nicht. Und weil der Tauschwert das Bestimmende ist, verselbstständigt sich nicht nur der Tauschwert, sondern auch der Gebrauchswert gegenüber seinen Subjekten. Das heißt, die Subjekte, also jetzt kommen wir zur Schranke der Erkenntnis zurück, die Subjekte sind mit etwas konfrontiert, wo ihr Denken aufhört. Die Erkenntnis, um deren Grenze es im Warenfetisch geht, ist also keine Erkenntnis von ein paar Ökonomen und auch nicht ein Phänomen, das vom Massenbewusstsein ausgeht, sondern umgekehrt, allen bleibt nichts anderes, als dem objektiven Begriffsbildungsprozess, den die Dinge an sich selbst vollziehen, nachzuvollziehen. Nicht die Menschen beschließen, dass sie das Geld brauchen, weil es ja nützlich ist, sondern die Waren erkennen, dass es als das Resultat ihrer erkennen es als das Resultat ihrer Entgegensetzung an, die wiederum aus ihrem Begriff folgt. Ist hier ein Marx-Zitat? Bitte, hast du jemand gelesen?
Ja. Das Geld ist nicht Symbol, so wenig wie das Dasein im Ausdruck als Ware ein Symbol ist. Dass ein gesellschaftliches Produktionsverhältnis sich als ein außer dem Individuum vorhandener Gegenstand und die bestimmten Beziehungen, die sich im Produktionsprozess über das gesellschaftliche Leben eingehen, und als spezifische Eigenschaften eines Lebens darstellen, diese Verkehrung und nicht eingebildete, sondern prosaisch der Mystifikation charakterisiert alle gesellschaftlichen Formen der tauschwertsetzenden Arbeit.
Ja, ich habe das Ausrufezeichen zwar dahinter gesetzt, aber nicht wegen der gestrigen Diskussion, aber es passt natürlich. Also die Podomo-Leute meinen genau diese prosaisch werdende Mystifikation, die in der Wirklichkeit existiert. Und das ist etwas, was alle gesellschaftlichen Formen der tauschwertsetzenden Arbeit und damit auch jeden Begriff charakterisiert, also jeden ökonomischen Begriff. Bis Weltmarkt und so weiter, den ganzen Aufbaukapital. Ja, das ist jetzt das Ende dieses Teils. Ich würde sagen, wir machen jetzt Fragerunde und Diskussionsrunde, dann Pause und kommen dann zu dem Punkt Natur, natürlich und gesellschaftlich. Was?
Vielleicht eine Frage, die ganz kurz. Also Der Unterschied zwischen dem Begriff des Buchs und dem Begriff der Wahrheit ist dann, dass der Begriff des Buchs nicht aus sich selbst heraus sich deswegen sozusagen gedacht wird.
Genau. Also die Bewegung, irgendwie, also das Buch erkennen, setzt einen Zweck im Subjekt, also dem Erkenntnissubjekt voraus. Und bei der Ware ist es das automatische Subjekt der Gesellschaft, das diesen Zweck setzt. Und damit ist alles, was das Buch auch hat, auf der Seite des Objekts gegeben. Und damit bewegt das Objekt die Menschen und nicht die Menschen setzen alles unter ihre Kontrolle und so weiter. Und ihr Denken, also das idealistische Denken, entspricht aber der Idee, dass sie alles unter ihre Kontrolle setzen. Das ist ja die Aufklärungsgrundidee
der. Aber ein Buch ist ja nicht befreit, Ware zu sein.
Ist nicht Was?
Sind befreit, Ware zu sein. Ein Buch ist ja auch eine Ware.
Ja, das ist aber in diesem Fall egal. Also es geht um, also um das Begriff, natürlich sind alle diese Dinge auch wiederum als Ware verkäuflich. Also alle. Ist aber völlig egal, das ist ja ein wichtiger Aspekt. Es geht ja darum, dass im Begreifen der Gesellschaft der Fetischismus entsteht. Und dieses Begreifen ist analog dem Begreifen zu, eben, was ist ein Tier, wie unterscheide ich ein Tier von einem Fabelwesen und sowas. Also in diesem Prozess, die Waren an sich selbst vollziehen, entsteht der Fetischismus. Das ist ja der wichtige Punkt.
Aber du hast gesagt, das Buchdenken als Abstraktion ist ebenfalls fetischistisches Denken.
Ja, weil ja, wenn ich Buch denke, habe ich ja auch dieses Hin und Her. Also ich sagte, versucht das mal, ein Buch und ein Buch und ein konkretes Buch zu denken, also ein ganz einzelnes. Irgendwie, da ist ja auch die Allgemeinheit, also machen wir jetzt hier irgendein Buch, also das ist ein Buch, wenn ich jetzt ein Buch hier hätte, dann habe ich ja auch Subjekt, das einzelne Buch da und Buch mit Prädikat und dann unterstelle ich ja dem Sein des Einzelnen eine Allgemeinheit, nämlich Buch zu sein. Und ich denke daran, dass es Buch ist, aber Buch ist es ja gar nicht. Das heißt, da ist etwas, was ich nur denke, was danach existieren soll, also dieses objektiv unterschieden.
Aber was ist es dann wirklich? Also was ist es wirklich, dieses Buch? Das ist das Problem des Universalienstreits. Das ist das Mittelalter, das ist sozusagen, da gibt es zwei Positionen. Ne? Die Position, die sagt, dass die Abstraktionen selber, die Universalien, Existenz sind, Realität haben. Und die andere Position, Nominalismus, die sagt, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass nur die einzelnen Gegenstände real sind. Und das ist, würde man sagen, eine schwierige Problematik, die man so ideengeschichtlich auch nicht lösen kann. Aber würdest du sagen, dass diese Problematik zu tun hat mit modernem Fetischismus? Oder ist für dich dann Fetischismus ein überhistorischer Begriff, der sozusagen im Mittelalter die Scholastiker auch schon herumgetrieben hat? Das ist für mich ganz.
Ja, umgekehrt. Das Problem, das Universalienproblem ist damit auch locker gelöst. Die Urteilskraft löst es, indem es die Gleichsetzung macht. Also man muss, man kann erklären, wie es kommt, und ist damit aber auch schon darüber hinaus. Das ist überhaupt keine Frage mehr. Oder kann keine relevante Frage mehr sein. Und wer es noch als relevante Frage irgendwie betrachtet, weiß man nicht genau warum. Also, weil etwas ist etwas anderes, ist die Praxis der bürgerlichen Wissenschaft. Also dieses synthetische Urteil, ist deswegen, hängt damit zusammen, weil das, was vom Allgemeinen her, also was das Allgemeine ist, also das Prädikat, kommt ja vom Subjekt her. Und das Subjekt gibt damit dem zu erkennenden Gegenstand etwas mit, was diese Erkennende von sich nicht hat. Und damit ist das philosophische Problem des Universalienstreits in der Praxis gelöst. Sonst gäbe es keine chemische Substanz, sonst gäbe es keine physikalischen Gesetze. Die ganze Naturwissenschaft könnte überhaupt nicht existieren, wenn das Universalienstreitproblem ein ernsthaftes wäre.
Aber wenn es gelöst wäre, dann müsste das Problem auch nicht mehr geben, sozusagen, zu welchen Abstraktionen man kommt im Erkenntnisprozess, wenn eben neue Erkenntnis entsteht. Wenn ich eben nicht weiß, was jetzt da diese Substanz ist, dann muss ich deren Namen geben, muss ich schauen, ob die hineinpasst, oder in der Biologie, ob das sozusagen in eine Klassifikation hineinpasst. Das ist ja ein reales Problem. Der Erkenntnis ist nicht gelöst und da gibt es auch ganz viel Streit darum.
Ja, aber das ist ja dann der Inhalt der Erkenntnis. Wie sich die Allgemeinheiten zu den Besonderheiten verhalten, ist damit durch Natur. Also die Lösung ist nicht im Denken, sondern die ist naturbeherrschende Praxis. Man ist in der Lage, den chemischen Kuddelmuddel irgendwie mit dem etwas zu machen, was es in einzelne Substanzen zerlegt. Danach gibt es diese einzelnen Substanzen. Die chemische Tafel da findest du ja nicht in der Natur. Aber es gibt eine Technik, die es ermöglicht, die voneinander rein zu scheiden. Und damit ist aber.
Dann bist du Nominalist.
Nee, bin ich nicht.
Ich habe auch eine Frage zu dieser Buchsache und dieser Wertsache.
Also habe ich richtig verstanden, dass also diese Begriffsbildung des Buches, die du beschrieben hast, die eben das Nicht-Identische ausschließt und sagen, das Buch an sich postuliert, was es nicht gibt, ist ja für mich trotzdem noch mal keine Realabstraktion, sondern
genau.
Begriffsabstraktion.
Genau.
Wäre das, was du sagst, in dem Prozess des Warenaustauschs eine Realabstraktion.
Genau.
Und da wäre meine Frage, habe ich schon richtig verstanden, dass quasi diese Nominalabstraktion des Buches quasi ein moderner notwendiger moderner Denkreflex ist, der sozusagen das imitiert, was in der Real- oder das mitvollzieht, was in der Realabstraktion auch geschieht. Also wäre deswegen das Denken des Buches als solches fetischistisch für dich.
Was da die Genesis ist, das ist tatsächlich dann, also auf der Seite der Naturwissenschaftskritik oder also beim Buch ist das ja völlig uninteressant. Aber wenn es um die Genetik geht und ob es das Gen gibt oder was das ist und so weiter, wird das ja relevant. Da bin ich sehr unentschieden, wie ich da die Dinge zueinander sortieren soll. Weil mir da irgendwie zu viel Mythos ins Allgemeine inzwischen eingegangen ist, als dass ich das noch klar entscheiden zu können. Also ich bin mir ziemlich sicher, irgendwie, dass das Genom, was ja auch so eine Allgemeinheit ist, irgendwie ungefähr so wissenschaftlich ist wie die Rasse. Oder eben nicht wissenschaftlich oder wie auch immer. Weiß ich nicht. Aber das ist hier ja nicht der Punkt. Hier geht es ja erstmal um das, was treibt die Grenze der Erkenntnis in der Erkenntnis voran. Das ist ja der Punkt.
Dann hätte ich noch eine zweite Frage. Du hast gemeint, dass dieser Realfetischismus der Ware sich gleichzeitig unterscheidet zum anderen, bei sich selbst unterscheidet, aber eben auch die Gleichsetzung, dass das ja quasi sozusagen dem Denken vorausgesetzt ist und das Denken dem immer hinterher hinten muss und versucht es einzuholen. Würdest du sagen, ist der Begriff der Unendlichkeit des Urteils und überhaupt auch die Sphäre der Unendlichkeit, vielleicht auch der Transzendentalität bei Kant, bei Hegel, der unendlichen Bewegung quasi sagen, notwendiges Folgeprodukt ist, um überhaupt sagen, diese Widersprüchlichkeit einholen zu können oder mit dieser Widersprüchlichkeit operieren zu können?
Das ist auch nur nachvollziehen, weil der Wert strebt ja tatsächlich die Unendlichkeit an. Das als automatisches Subjekt. Also man kann das tatsächlich, also wir sind ja jetzt wirklich erstmal nur bis zum Geld gekommen, auf Seite 100 oder sowas des Kapitals. Das kann man ja noch unendlich fortführen über den Begriff des Kapitals im Allgemeinen und so weiter. Da gibt es immer wieder den gleichen Prozess meines Erachtens. Und das Wichtige ist aber, also das heißt nicht, dass das völlig objektiv passiert, sonst wäre es ja gar keine Erkenntnistheorie. Sondern es ist immer durch ein, also diese ganz am Anfang, als ich immer darauf beharrt habe, hier entsteht durch Praxis Erkenntnisnotwendigkeit. Dieser Notwendigkeit gibt die bürgerliche Gesellschaft ja auch nach. Also die fangen ja auch immer wieder an, ihr unverständliches Produkt zu entziffern. Also das logische Scheinbeseitigen versuchen sie ja immer, schaffen sie immer weniger auf eine gewisse Art, dann müssen sie wieder irgendwas umschmeißen, weil dann doch auf erhöhter Stufenleiter was anderes passiert. Also das dauernde Nachvollziehen passiert ja. Also der Fetischismus ist nicht unabhängig von Denken. Nur ist das Subjekt, also das Bestimmende und das Tätige dabei, sind nicht die Menschen, sondern eben das automatische Subjekt.
Ja, dieses Zitat, wo es um Adam Smith geht und was er an ungeheurem Fortschritt vollbracht hat. Also übersetzt wäre das ungefähr so, dass er nachvollzogen hat an Abstraktionen gedanklich einigermaßen, was vorher real da war.
Genau.
Und hier, das ist ein bisschen wichtig, weil er war ja da, also er war nur Vollzugsorgan, was vorher real passiert war. Also insofern hat er gar nichts weggeschmissen.
Auch sondern
nur gedanklich nachvollzogen, was in der Realität weg war. Und zwar jede Bestimmtheit der reichtumzeugenden Tätigkeit. Und das wird anschließend hier bezeichnet mit abstrakter Allgemeinheit, was ja eigentlich doppelt gemoppelt ist, wenn wir über die Abstraktion Buch sprechen, dann ist es die notwendige Abstraktion von vielen Besonderheiten, um zu der Allgemeinheit Buch zu kommen. Wird an anderer Stelle auch so etwas wie vernünftige Abstraktion, mit der wir gut was anfangen können, die uns überhaupt keine Probleme macht, wo wir auch nicht an Fetischismus denken müssen. Hier ist es ja eigentlich doppelt gemoppelt, was hier steht, wenn Allgemeinheit nochmal was Abstraktes sagen soll. Und das ist ja genau gemeint hier, denke ich mal. Also diese vernünftige Abstraktion lässt ja nicht weg von dem, sondern sieht nur ab von den Besonderheiten. Aber wenn sie vernünftig ist, bilden sie trotzdem den Inhalt des Allgemeinen. Und hier ist die Rede von dieser Art von Abstraktion, die eben real im Sinne von Ware, Geld und Wasser entwickelten Beziehungen vorausgegangen ist. Sie zum Beispiel ab oder beziehungsweise die Bestimmtheit der reichtumzeugenden Tätigkeit existiert gar nicht mehr. Sie ist unbestimmt, sie ist eben auf einmal etwas ganz anderes als das, was sie vorher war, nämlich abstrakte Arbeit. Und was das denn ist, muss man ja auch mal genau gucken, worauf sich das letztlich als Substanz reduzieren lässt. Nämlich letztlich ist es diese merkwürdige Energieverausgabung. Und mehr ist es dann nicht. Und das ist auch wiederum ja nur ja, etwas, was man braucht, um sich überhaupt noch irgendetwas vorstellen zu können. Aber eigentlich ist dann wirklich sind wir nah am Nichts, was noch übrig bleibt. Und das ist eine ganz andere Abstraktion wie beim Buch.
Also zwei Sachen dazu, die danach, also du sagst irgendwie, das Bestimmte existiert nicht mehr. Das würde ich sagen, das ist falsch. Es ist erst durch den Abstraktionsprozess bestimmt worden. Man kann erst ab dem Zeitpunkt sagen, dass die Menschheit schon immer gearbeitet hat. Das ist in einem gewissen Sinne, also wenn man es historisch macht, falsch, aber dass sie vorher nicht auf die Idee gekommen sind, das alles einfach Arbeit zu nennen, heißt auch, dass es vorher dann für die, also was anderes geht es denn, also für diese Menschen gar keine Arbeit war, sondern eben das Tun des einen, Beten ist Quatsch. Und es ist nicht unbestimmt, sondern der Abstraktionsprozess bestimmt. Das ist, glaube ich, die Differenz, die ich da machen möchte. Zu dem, was du erzählt hast. Und mit dem Buch, ich halte das mit dem Buch für nicht so vernünftig. Also ich würde eine vernünftige Abstraktion da nicht verwenden. Weil soweit es in politisch relevante Dinge kommt, hat man da auch ganz viele Probleme mit und muss die immer auseinanderlösen. Man muss auch immer das Konstitutionsproblem lösen. Und und da passiert auch da ergibt sich automatisch etwas. Es ist nur, also die Differenz ist aber schon tatsächlich, da stimme ich zu, die Differenz, dass die Allgemeinheit nochmal abstrakt ist, ist wichtig für das, sie bewegt sich aus sich selbst und sowas.